Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Also Grosszügigkeit bringt uns weiter. Und Grosszügigkeit ist etwas, das Brücken baut. Wer ist das absolute Vorbild schlechthin, wenn es um Grosszügigkeit geht? Das ist unser Gott im Himmel. Und ich will da etwas aufzeichnen. Und zwar Gott, das Herz, er ist die Liebe. Er hat unsere Not gesehen, dass wir ein Problem haben, dass wir aus eigener Kraft nicht können Beziehung mit ihm herstellen, weil immer die Sünde im Weg steht, immer die Sachen, die wir falsch machen. Und darum hat er Jesus geschickt. Jesus ist ans Kreuz, ist gestorben, ist wieder auferstanden, 3 Tage später. Und Gott hat so auf diese Art eine Brücke zu uns Menschen gebaut. Das ist die ultimative Art, wie er uns hat können zeigen, dass er uns liebt. Er war so grosszügig, dass er sich selber gegeben hat. Und jetzt können wir grosszügig sein, zum Beispiel, wenn wir in Gottes Reich investieren. Sagt das mit Zeit, sagt das in dem, dass wir unsere Talente einsetzen oder mit Finanzen, wie wir es vorher von der Tamara gehört haben. Dann sind wir auf eine direkte Art und Weise auch wieder grosszügig Gott gegenüber. Jetzt gibt es aber noch einen indirekten Weg, wie wir grosszügig sein können. Nämlich in dem, dass ich anderen Menschen in meinem Umfeld grosszügig begegne. Und wenn ich das mache, wenn ich dir grosszügig begegne, dann ist das eine indirekte Art, wie ich wieder mit Gott grosszügig bin. Und er wiederum kann über dich anderen gegenüber grosszügig sein. Also Grosszügigkeit ist etwas in unserem Leben, das uns weiterbringt und das uns auch näher an Gottes Herz führt. Und ich weiss nicht, was du für einen Hintergrund hast, ob du in einem Umfeld aufgewachsen bist, was geheissen hat, schau einfach nur für dich selber, weil du bist dir selber am nächsten. Oder ob du in einem Umfeld aufgewachsen bist, wo es geheissen hat, hey, schau, du kannst nicht genug geben. Ich will einfach kurz beten, dass Gott kann heute Abend zu deinem Herz reden und dass er dir so kann Erkenntnisse geben. Ich wünsche mir, dass du bei gewissen Sachen heute Abend einfach kannst sagen, aha, okay, jetzt verstehe ich es. Und Vater im Himmel, wir beten zu dir. Im Namen von Jesus bitten wir dich, dass du zu unseren Herzen redest. Dass du uns hilfst, deine Gedanken zu verstehen. Dass wir deine Geheimnisse und deine verlorenen Schätze, dass wir die wieder entdecken können und dass sie unser Leben bereichern können. Amen. Ich will ein bisschen ausholen in diesem Thema drin, weil Grosszügigkeit hat ganz fest mit dem zu tun, wie ich denke und wie meine Gedankenwelt funktioniert. Und über das Denken redet auch die Bibel. Wir lesen das in Jesaja, Prophet, Kapitel 55, 8. Und da sagt Gott: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Jetzt gibt es verschiedene Arten, wie ich den Bibelvers verstehen kann. Ich kann ihn so verstehen, indem ich sage, ja gut, okay, dann muss ich es ja gar nicht probieren, Gott zu verstehen. Oder dann muss ich mir ja gar keine Mühe geben, um irgendwie herauszufinden, was überhaupt Gottes Willen in meinem Leben ist, weil seine Gedanken sind ja eh anders. Aber der Vers steht eben nicht alleine dort, sondern er ist in der Kombination mit dem nächsten Vers. Und was im Vers 9 steht, heisst es so: Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich sehe in diesen Versen drin nicht, dass Gott uns sagt, schau, du wirst es nie verstehen, sondern dass Gott uns eine Einladung gibt. Dass er sagt, schau, meine Gedanken funktionieren leicht anders als unsere menschlichen Gedanken. Dass Gott uns sagt, schau, meine Gedanken sind ein bisschen höher. Aber ich lade dich ein, dass du probierst, dass du einfach wenigstens probierst, so zu denken wie ich. Dass du kannst verstehen, wenn ich sage, meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Dass du kannst erhöht werden in deinen Gedanken und Gott besser verstehen. Ich glaube, das ist eine Einladung. Und ich glaube, Gott lässt dich und mich heute Abend ein, dass wir seine Gedanken über unser Leben besser verstehen können. Wir lesen das auch im 2. Korintherbrief. Der Paulus hat da geschrieben, der Herr, also Jesus, verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und ihm und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist für mich ein Schlüsselvers in der Bibel. Weil erstens bedeutet es, ich bleibe nie stehen in meinem Leben. Es gibt nicht ein Stadium, wo ich durchlaufen muss und nachher bin ich am Ziel angekommen und dann bin ich der Superchrist. Sondern es ist ein Prozess, es ist ein Abenteuer, es ist etwas, wo Gott mit mir durchgeht, durchs Leben. Und das Interessante ist, dass er sagt, der Heilige Geist verändert uns. Hey, und wie oft probieren wir selber, uns zu verändern? Oder haben wir das Gefühl, oh, ich darf nicht mehr so viele Menschen verletzen, ich darf nicht mehr so gemein sein, ich sollte aufhören, das machen, ich sollte aufhören, das machen, ich sollte anfangen, grosszügig sein. Aber Gott sagt, es ist mein Geist, der dich verändert. Und wenn Gott das Geist der ist, der uns verändert, dann bedeutet das, wir müssen noch etwas machen. Und das ist Gott Raum geben. Das ist unsere Herzen aufgeben für die Kraft von Gott, dass er kann etwas bewegen in unseren Herzen. Dass er uns immer einen Schritt weiterführen kann. Klar, den Schritt müssen wir selber gehen. Aber dass er in unseren Herzen uns ready machen kann, damit wir den Schritt gehen können. Es gibt ein jüdisches Sprichwort und das heisst, auch wenn ich morgen sterben würde, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Das finde ich so eine coole Einstellung. Weil von wie vielen älteren Menschen habe ich schon gehört, ja weisst, ich bin jetzt halt alt. Und, lieber Sohn, wenn ich noch mal anfangen könnte. Dann denkst du, ja gut, aber du bist ja noch nicht tot. Du lebst ja noch. Mir gefällt die Einstellung. Egal, was morgen ist, ich fange heute an, etwas zu verändern. Egal, wie morgen aussieht. Wenn Gott mir heute einen Auftrag gibt, dann fange ich heute mit dem Auftrag an. Mein Vater ist mir in dem ein riesen Vorbild. Er ist 74 und er ist gerade an diesem Wochenende am Normalkurs. Mein Vater, der malt nicht schon sein ganzes Leben. Aber er ist einer, der sein ganzes Leben immer wieder neue Sachen angefangen hat. Und mir das vorgelebt hat, was es bedeutet, immer wieder einen nächsten Schritt zu machen. Das Bild hat er gemalt. Ich finde es mega schön. Mega schön. Und er hat angefangen mit 70 Malen. Dann, wenn andere Leute sagen, ja, weisst du, ich bin jetzt halt schon alt geworden. Du bist nie zu alt und du bist auch nie zu jung, um Gottes Auftrag ausführen können. Also, wir sind Gott dann ähnlich, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Und wenn sie mit Gott auch noch ähnlich? Also wenn wir jetzt den Bibelvers überlegen, Jesus ähnlicher werden. Kannst du mal die Haare wachsen lassen? Kannst du mal deinen Kleidungsstil ein bisschen anpassen? Vielleicht ein bisschen spezielle Schuhe kaufen? Und ein bisschen fromm anfangen reden? Immer wieder mal Halleluja und Amen sagen? Aber so wirst du nicht Jesus ähnlicher. Wenn du wirklich wissen willst, wie wird dich Jesus ähnlicher, dann musst du dir überlegen, ja, wie ist denn Jesus gewesen? Und Jesus kannst du kennenlernen, indem du die Evangelien liest. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, im Neuen Testament. Das sind die Bücher, wo geschrieben wird, was Jesus gesagt hat, was er gedacht hat, wie er reagiert hat, wie er gelebt hat. Und wenn ich will Jesus ähnlicher werden, dann muss ich wissen, wie Jesus ist. Und dann wird seine Herrlichkeit in meinem Leben mich immer mehr erfüllen. Und ich werde immer ein besseres Leben haben. Also, wann bin ich Jesus ähnlich? Unter anderem dann, wenn ich grosszügig bin. Weil Grosszügigkeit ist eine Charaktereigenschaft von Gott. Wenn du in die Natur raus schaust, dann siehst du die Grosszügigkeit von Gott. Er macht nicht einfach nur ein Äpfel an Äpfelbaum und sagt, okay, ein Äpfel langt ja, dann kann wieder einen neuen Äpfelbaum pflanzen. Er macht auch nicht nur zwei Äpfel, damit du einen kannst essen und noch einen Äpfel hast, um nochmal einen neuen Baum pflanzen. Sondern Er macht so viele Äpfel an den elenden Äpfelbaum, dass die Bauern bei uns im Dorf mit Stecken und halben Baumstämmen die Äste abstützen. Und was passiert, wenn die Äpfel reif sind? Sie fallen am Boden und wenn sie niemand auflässt, sie verfaulen. Das ist, Gott ist schon verschwenderisch. Er ist so grosszügig. Er beschenkt uns im Überfluss. Und Gott beschenkt auch dich. Im 2. Korinther Kapitel 8, dort gibt es eine Bibelstelle mit ein paar Versen und die hat einen Übertitel. Und der Übertitel heisst, wie Christen geben sollen. Und ich habe das gelesen und habe mir dann überlegt, gibt es eigentlich auch eine Stelle in der Bibel, wo steht, wie Christen sparen sollen? Und ich habe gedacht, nein, ist mir irgendwie nichts in den Sinn gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, gibt es dann vielleicht einen Bibelabschnitt, wo steht, wie Christen Reichtum anhäufen können? Und muss sagen, also auch dort irgendwie, ich habe nichts gefunden in der Bibel. Es heisst nicht, dass Wohlstand und Reichtum etwas Negatives sind. Gott segnet Menschen mit Wohlstand und Reichtum, aber immer mit einem Ziel. Nämlich, dass es weiterfliessen kann. Dass Gottes Reich gebaut werden kann. Dass Menschen gesegnet werden können. Dass sein Name bekannt werden kann. Dass Kranke geheilt werden können. Das ist immer der Zweck von dem Reichtum, wo Gott uns anvertraut. Dann lesen wir in dem 2. Korinther 8, wie Christen geben sollen. Ich kann bezeugen, dass sie von sich aus gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Sie haben es sogar als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten, denn sie schenkten sich geradezu selbst. Zuerst dem Herrn, danach auch uns. So gehorchten sie Gott. Also da geht es um einen Spendenaufruf, wo der Paulus gemacht hat und gesagt hat, hey, schau, die Gemeinde in Jerusalem ist in Not, sie brauchen Geld. Und wie haben die Leute reagiert? Der Paulus lobt es, er sagt, hey, schau, ihr habt nicht so reagiert. Oh, wieso fragst du schon wieder uns? Wir haben schon das letzte Jahr gespendet. Jetzt bin ich mal an der Reihe. Sondern sie haben von sich aus breitwillig und grosszügig gegeben. Und mir ist bewusst worden, wir Menschen sind Profis in dem, um uns Gedanken zu machen, wie wir grosszügig sein könnten. Wir sind Profis in dem, miteinander zu besprechen, wie wir grosszügig sein könnten. Und was wir noch alles machen können. Und wenn wir noch alles helfen können. Aber wer ist wirklich jemand, der es dann auch macht? Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich nur darüber rede oder darüber nachdenke oder ob ich es auch wirklich mache. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe mit 18, habe ich gehört, das Teaching gibt 10% von dem Geld ins Reich von Gott. Und ich habe das gemacht und seitdem einfach das Sagen von Gott erlebt, in allen meinen Lebensbereichen. Aber ich hatte vor allem das Gefühl, wow, ich bin ja mega grosszügig. Ich meine, solche wie mich, hey, 10% von meinem Einkommen, da gibt es wenig. Ich bin mega grosszügig. Und mit der Zeit, so über die Jahre, Bibel lesen und Studium und verstehen, was Gott denkt, habe ich gemerkt, der Zehnte, der gehört eh nicht mir. Oder in der Bibel heißt es ganz klar, der Zehnte gehört Gott, der beste Teil gehört Gott. Also wenn ich 10% gebe, bin ich noch lange nicht grosszügig. Meine Grosszügigkeit fängt dort an, wo mein Zehnte aufhört. Hey, und das hat mich herausgefordert. Und ich merkte, ups, bin ich doch nicht so grosszügig. Jetzt denkst du, ja weißt, ich habe nicht so viel Geld, ich habe einen Lehrlingslohn oder nur ein Sackgeld. Spielt gar keine Rolle, jeder von uns kann grosszügig sein. Weil du bist nicht, was du hast. Das macht dich nicht aus. Du bist nicht, was du hast. Sondern das, was du hast, das bist du. Ich habe das mitgebracht auf der Leinwand. Also ich bin nicht, was ich habe, sondern was ich habe, das bin ich. Also mein Kapital ist meine Persönlichkeit. Mein Kapital sind meine Gaben. Mein Kapital ist meine Zeit. Mein Kapital ist in mir drin. Dein Kapital ist in dir drin. Du kannst viel mehr bewegen, als du glaubst. Du hast so viele Möglichkeiten in deinem Leben, wo Gott dir zeigen kann. Äpfel. Findest du ihn noch? Hast du ihn gegessen? Du hast einen, also komm. Ich habe einen. Hey, er ist noch ein schönerer. Danke, Dani. Äpfel. Was braucht es für einen Äpfel? Ein Äpfelbaum. Genau, ja, die einen, die sind so Superhirn, so, die haben schon H2O und CO2 und weiss ich nicht was alles. Ich bin ein einfacher Mensch. Was braucht es für einen Äpfel? Ein Äpfelbaum. Gut. Aber jetzt ist ja der Äpfelbaum auch irgendwo hergekommen. Und der Äpfelbaum kommt aus einem Äpfelkerne. Und das ist doch krass. Schau mal das Äpfelkernli. Da die 5 Äpfelkernli. Und jetzt habe ich mir überlegt. Die 5 Äpfelkernli, die sind ja so klein und unscheinbar. Stell dir vor, wie die sich treffen. In ihrer Small Group. Und dann tauschen sie aus. Und alle sagen, oh, weisst du, ich bin so ein armer Äpfelkerne. Ich kann gar nichts bringen. Ich bin nur ein Kerne. Und der andere sagt, ja, ich auch. Ich habe gar keine Möglichkeiten in meinem Leben. Hey, und auf einmal werden sie gepflanzt und fangen an zu wachsen. Und dann wird da so ein krasser Äpfelbaum aus ihnen. Mit tonnenweise Äpfel. Also die Frage ist, sehe ich das Potenzial, das Gott in mich hineingelegt hat, und mache ich etwas daraus? Oder eben nicht? Also, es ist immer die Frage von meiner Perspektive, ob ich grosszügig sein kann oder nicht. Und nicht unbedingt von dem, was ich habe, ob es viel oder wenig ist, sondern jeder von uns hat etwas, wo Gott ihm anvertraut hat. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn eine Bedingung, dass Gott mir etwas anvertraut? Es gibt ja verschiedene Bedingungen. Aber was muss ich für ein Typ Mensch sein? Und ich habe mir überlegt, ich muss einfach ein super guter Pastor sein, oder? Ich muss alles richtig machen, ich muss immer pünktlich sein, ich muss möglichst viele E-Mails beantworten, ich muss möglichst alle Wünsche der Menschen erfüllen, ich muss immer Ja zu allem sagen und so weiter. Vielleicht denkst du auch, du musst einfach möglichst hart krampfen. Und dann wird Gott schon grosszügig sein mit dir, weil er denkt, du bist ein Krampfi. Aber Effektivität und Krampfen hat nichts miteinander zu tun. Also jemand kann in 5 Stunden 3-mal mehr erledigen als ein anderer in 8 Stunden. Und darum sagt Gott, ich gebe den Samen am Sämann. Diesen Menschen, oder der Sämfrau, diesen Menschen, die bereit sind, um das, was Gott ihnen anvertraut hat, auch wieder in den Acker rauszustreuen. Damit Neues wachsen kann. Und dann gibt es eben die einen Menschen, die sich Sorgen machen und denken, ja, ich muss ja für mich schauen. Und die essen das auf, was Gott eigentlich ihnen anvertraut hat, zum Säen. Also was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Im 2. Korinther 9, Vers 6, da heißt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Also das ist ein göttliches Prinzip. Wenn ich grosszügig bin, wenn ich kann einfach weggeben und Menschen segnen, dann wird Gott auch mich segnen. Göttliches Prinzip. Und das ist etwas, wo in meiner Gesinnung, in meinen Gedanken anfängt. Im nächsten Vers heißt dann, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und das ist auch interessant. Der Paulus hat da nicht Leute aufgefordert, geht mal ins Gebet. Fragt mal Gott, wie viel das ihr geben sollt. Sondern er hat gesagt, gut, der Zehnte ist eh klar, was er darüber auswählen geben will, ist in eurem Ermessen. Das hat Gott dir und mir anvertraut. Du entscheidest, wie viel von deinem Geld das du willst geben, wie viel von deiner Zeit du willst investieren, wie viel von deinen Talenten du willst einsetzen, dass andere gesegnet werden können. Du bist der, du bist die, wo das definiert. Und die Art und Weise, wie du das lebst, das ehrt Gott mehr oder weniger. Aber Gott liebt den, der es fröhlich macht. Nicht den, der es einfach macht, damit es gemacht ist. Weil es einfach gesagt worden ist. Weil man es halt einfach macht. Sondern die Person, die es aus Überzeugung macht. Im Johannes 6, 5 bis 7, da ist die Szene aufgeschrieben. Kennst du sicher? Jesus hat predigt zu Tausenden von Menschen. Und bei den Männern vor allem haben die Bäuche langsam anfangen zu knurren, oder? Weil Jesus hat fast kein Ende mehr gefunden. Oder? Er hat preached und preached und preached. Und du weißt als Mann, vielleicht weißt du es als Frau auch, wenn ein Mann Hunger hat, der hört er nicht mehr recht zu. Irgendwie die Konzentration schwindet. Es geht dann nur noch ums Überleben. Wo kann ich das nächste Essen finden? Und so stelle ich mir die Situation vor, oder? Und Jesus merkt, okay, gut, ich komme zu einem Punkt, machen wir eine Abendessenspause. Dann kommt folgende Situation. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Und da haben wir Zuhörer, wir, die Bibel lesen, jetzt einen Vorteil gegenüber denen, die in der Situation drin sind. Weil wir wissen, warum Jesus das gefragt hat. Er hat gesehen, ob Philippus ihm vertraut. Darum hat er die Frage gestellt. Denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Also Jesus hat schon eine Lösung gehabt. Philippus überlegte. Wir müssten 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollen. Was um alles in der Welt hat der Philippus sich überlegt? Jesus fragt, wo können wir Brot posten? Und der Philippus sagt, es kostet mindestens 200 Silberstück. Und was ist passiert? Während dem Denken hat der Philippus überlegt, ja, aber damit wir posten können, müssen wir ja auch Geld haben. Und Geld haben wir nicht. Ein Problem. Wie oft gibt Gott uns einen Auftrag? Und wir fangen an zu überlegen. Denkt, viel zu teuer. Sorry, Jesus, geht nicht. Oh, keine Zeit. Musst jemand anderes fragen. Hä, bist du sicher? Ich glaube, es gibt andere, die können das viel besser als ich. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, müssen wir nicht Kosten abwägen. Weil wenn Gott den Auftrag gibt, dann heisst das auch, dass er sich um Kosten kümmert. Aber wenn ich anfange zu überlegen, werden die Kosten unter Umständen immer grösser, weil wir Schweizer wissen ja, was alles kostet. Und die Gefahr ist dann relativ gross, dass wir am Schluss eben gar nichts mehr machen. Wie der reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus hat gesagt, das und das und das. Und dann sagt er, mache ich alles. Sagt er, okay, gut, dann gang her, verkauf alles, was du hast und verschenk es den Armen. Hat er nicht wollen. Er hat sich von den Kosten abhalten lassen. Und wenn wir etwas lernen können, dann bedeutet das, oder dann ist das, lass dich von den Kosten nicht abhalten. Schau, Gott hat uns als Chile einen Auftrag gegeben, die Heime zu sein für die verschiedensten Arten von Menschen. Und da gehören auch Familien dazu. Und Familien haben ja die besondere Herausforderung, dass es noch so kleine Menschen in den Familien hat, die geissen und rumsäckeln und die ganze Zeit Party wollen, oder? Ich habe auch vier von denen und ich liebe sie innig. Auf alle Fälle sind wir seit 5 Jahren da und wir haben Kinderräume gebraucht, um diesen kleinen Menschen ein Programm bieten, wo sie Jesus erleben können, während wir da eine Celebration machen. Und dann haben wir geschaut und wir haben da oben einen Stripclub gefunden, da oben an der Straße. Und dann sind wir den Stripclub anschauen und der hat so ausgesehen. Also ist gut, dass das Bild an der Wand ein bisschen spiegelt. Nächstes. Also so, es war richtig einfach klebrig da drin. Und es hat gestunken. Nächstes Bild. Es ist richtig düster und... Wow, nächstes Bild. Da ist noch die Stange. Die habe ich eigenhändig abmontiert. Für die, die die Geschichte nicht kennen, wir haben den Stripclub angeschaut und wir haben gewusst, wir brauchen etwas für die Kinder. Aber wenn wir das umbauen wollen, das wird viel zu teuer, hätten wir können sagen. 40'000 Franken, woher nehmen wir das Geld? Und wir haben in der Kirche einen Spendenaufruf gemacht, wir haben das Geld gesammelt, viele haben ihre Zeit und ihre Talente investiert und wir haben vor 2 Wochen können den neuen Kinderexpressraum für unsere Kleinsten einweihen. Und so sieht er heute aus. Das ist der gleiche Raum. Freundlich, hell, ein Zuhause für viele junge Menschen, die Jesus erleben können. Alle happy. Und das hat mich so berührt, weil ich habe gemerkt, also wo wir die Einweihung hatten, habe ich die Gesichter gesehen und die leuchtenden Augen von diesen Kindern und von den Eltern. Und es hat mir nochmal gezeigt, was möglich ist, wenn wir uns nicht von den Kosten abhalten lassen. Wie kannst du das fertigbringen, dass du dich nicht mehr länger von den Kosten abhalten lässt? Es ist relativ einfach, aber es ist eben doch nicht so einfach. Aber es ist ein einfacher Tipp. Schau auf die Auswirkungen. Schau hinter die Kosten. Schau auf das, was es bewegen wird. Wenn du diese Zeit investierst, wenn du diese Gaben einsetzt, wenn du das Geld gibst, schau auf das, was es bewegen kann. Und du merkst auf einmal, die Kosten sind gar nicht so hoch. Weil da können Kinder jeden Sonntag erleben, wie Gott Wunder tut und wie er Realität ist. Also lass dich nicht von der Kostenebene abhalten und schau auf das, was Gott kann aus dem machen. Das ist eine Frage, welche Perspektive habe ich, wenn Gott mir einen Auftrag gibt? Oder wenn ich den Eindruck habe, das Gefühl habe, ich soll grosszügig sein. Welche Perspektive habe ich? Ich möchte euch das aufzeigen anhand von diesem Beispiel, von dieser Geschichte, von diesen 2 Männern, die beide im gleichen Gebäude arbeiten. Und der eine geht den anderen jeden Morgen abholen. Sie fahren miteinander durch die Stadt und kommen dann zum wunderschönen Rockefeller Center. Der eine arbeitet unten in der Lobby, der andere arbeitet oben, sagen wir, im 20. Stock. Und sie arbeiten den ganzen Tag und am Abend geht es ums Heimfahren. Und dann denkt der Kollege, der im 20. Stock oben arbeitet, schaut er zum Fenster raus und denkt, ja, wäre eine gute Zeit zum Heimgehen. Leute zum Kollegen ab in die Lobby. Hoi, du, ist gut, bist fertig, können wir gehen? Sagt er in der Lobby unten, ja, fertig schon. Aber schau mal zum Fenster raus. Schau mal den Stau, das Verkehrschaos, das da aussen herrscht. Und der im 20. Stock oben denkt, ja, ich schaue ja zum Fenster raus. Er hat nämlich diese Aussicht. Und er weiß genau, das Verkehrschaos ist aufgrund von dem einen Auto, das eine Panne hat, dort auf der Kreuzung. Aber wenn sie hinten rausgehen und auf der anderen Seite die Umfahrung machen, ist es gar kein Problem. 2 Männer im gleichen Gebäude, auf einer unterschiedlichen Höhe. Verschiedene Perspektiven. Wie komme ich eine Perspektive über, wie aus dem 20. Stock? In dem, dass ich anfange, Jesus kennenzulernen. In dem, dass ich die Einladung annehme, wo Gott sagt, meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Komm, ich will dich einweihen. Ich will, dass du mich kannst verstehen und noch mehr. Ich will sogar, dass du kannst anfangen zu denken wie ich. Weil Gott nennt uns alle Männer und Frauen vom Glauben. Wenn du den Schritt in die Freundschaft mit Jesus gemacht hast, dann bist du eine Person vom Glauben. Und was hast du dann für Limitationen im Leben? Dann limitiert dich der Glaube. Oder er limitiert dich eben nicht. Also wenn du wiedergeboren bist in Jesus, hast du no limits. Grundsätzlich, außer die, die Gott dir setzt, natürlich. Aber wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann lass dich nicht abhalten von den Kosten. Und musst dich nicht verwundern, wenn du anfängst auf der Auftragsebene leben. Es werden Leute kommen, die dich nicht verstehen, weil sie leben immer auf der Kostenebene. Sie werden dir abraten und auf dich einreden. Und darum, heb dich fest an Jesus und schau auf das, was er sagt. Wir werden jetzt eine Zeit haben miteinander, wo die Band spielt, und wir haben da vorne ein Abendmahl vorbereitet. Das Abendmahl hat Jesus mit seinen Freunden gefeiert, am Abend, bevor er gekreuzigt worden ist. Und Jesus hat gesagt, jedes Mal, wenn ihr den Wein trinkt und das Brot esst, dann denkt daran, dass ich mein Leib hingeben werde und mein Blut vergiessen, auf das ihr könnt versöhnt sein mit Gott. Auf das ihr könnt befreit sein von eurem schlechten Gewissen. Auf das ihr eine neue Perspektive im Leben könnt bekommen. Denkt jedes Mal daran, wenn ihr das Abendmahl nehmt. Wir haben da Traubensaft und Brot. Und ich lade dich ein, dass du heute Abend das Abendmahl nimmst. Du kannst das alleine machen. Du kannst das mit einem Kollegen machen. Mit einem Freund, Freundin. Du darfst auch einfach sitzen bleiben und die Atmosphäre geniessen. Aber ich will dich ermutigen, dass du einfach diesen Gedanken mitnimmst. Wenn Geld und Zeit und Talent keine Rolle würden spielen, was würdest du dann machen? Was würdest du dann reissen, zum Gottesreich für sie bringen? Dass andere Menschen können gesegnet werden. Dass andere Menschen können gesund werden, ermutigt werden. Dass sie ihre Lasten können loswerden. Was würdest du machen? Wie würde dein Leben aussehen, wenn es keine Limiten gäbe? Lass uns einfach jetzt miteinander oder jeder für sich das Abendmahl nehmen und die Zeit mit Gott verbringen.
Falls du Fragen hast oder Gebet willst in Anspruch nehmen, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.